Nun wollen wir heute Morgen uns mit dem Wort befassen. Aus dem Römerbrief, Kapitel 6, wollen wir aufschlagen und lesen Vers 18 bis 23. Dort schreibt der Apostel Paulus: Freigemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit zur Verfügung gestellt habt, früher, so stellt jetzt eure Glieder zur Verfügung als Sklaven der Gerechtigkeit, zur Heiligkeit. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt. Denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber, von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es geht hier in diesem Abschnitt um die Frage der Heiligkeit. Und wenn wir jetzt heute Morgen, so wie wir es einmal in einem Hauskreis getan haben, uns die Frage stellen würden, jeder für sich persönlich: Bist du heilig? Und wir dürften darauf nur mit Ja oder Nein antworten. Dann kann sich ja im Herzen einmal jeder die Antwort geben: Bist du heilig? Ja oder nein? Das ist eine sehr wichtige Frage. Martin Luther hat einmal gesagt: Bist du heilig? Wenn nicht, dann hole dich der Teufel. Und genau so ist es auch. Wenn wir nicht heilig sind, dann holt uns der Teufel. Heilig ist das Eigenschaftswort zu dem Hauptwort Heiligkeit und bedeutet etwas vom Gewöhnlichen Getrenntes, etwas Ausgeschiedenes, etwas Abgesondertes. Heilig kann auch bedeuten fleckenlos, rein, makellos. In bestimmten Zusammenhängen kann heilig bedeuten fern, unnahbar, unberührbar, unermesslich groß. Gottes Heiligkeit zeigt sich in seiner Distanz zur Sünde. In der Bibel stehen sich der heilige Gott und der sündige Mensch gegenüber. Wir Menschen konnten nicht zu ihm kommen. Die Kluft war zu groß. Da ist der heilige Gott, der in einem Licht wohnt, in das kein Mensch hineinkommen kann. Und hier sind wir sündigen Menschen auf der anderen Seite. Wir konnten nicht zu ihm kommen. Aber Gott konnte zu uns kommen, weil Gott nicht nur heilig ist, sondern auch Liebe, schlug er die Brücke zu uns in unserem Herrn Jesus Christus. Denn Gott will unheilige Menschen heilig machen. Gott will heilig machen. Alles, was Gott beschlagnahmt, alles, was Gott in Besitz nimmt, das wird heilig. Alles, was außer Gott als heilig bezeichnet wird, ist es nur in der Verbindung mit ihm. Nichts und niemand ist heilig in sich, aber in der Verbindung mit Gott kann jemand oder etwas heilig werden. Heiligkeit entsteht immer nur aus der Verbindung mit dem heiligen Gott. Wenn wir in das Alte Testament schauen, dann sehen wir, dass Gott Menschen und Gegenstände heiligte. Er heiligte sein ganzes Volk, Israel zum Beispiel. Das ganze Volk war ein heiliges Volk, ein Bundesvolk, ein auserwähltes Volk. Er heiligte die Priesterschaft, er heiligte den hohen Priester, er heiligte Stätten seiner Offenbarung. Als Jakob einmal auf einem Stein lag und die Himmelsleiter sah und oben Gott und die Engel gingen herauf und hinunter auf dieser Leiter, da sagte er: Diese Stätte ist heilig. Und so gibt es Stätten im Alten Testament, die heilig waren, Stätten der Offenbarung Gottes. Gott heiligte bestimmte Zeiten. Er heiligte den Sabbat. Er heiligte ein ganzes Jahr, das Halljahr in Israel. Gott heiligte Gegenstände, die Bundeslade, Geräte. Er heiligte den Zehnten für sich, den zehnten Teil, den das Volk Israel ihm gab. Wir sehen, Gott heiligte Menschen und Gegenstände im Alten Testament. Er nahm sie für sich in Beschlag. Er sonderte sie für sich aus. Er legte seine Hand drauf und sagte, das ist für mich bestimmt. Und vom Alten zum Neuen Testament hin vollzog sich eine Wende. Im Neuen Testament finden wir keine geheiligten Gegenstände mehr. Keine geheiligten Leuchter und Kerzen und Gebäude und solche Dinge gibt es nicht mehr im Neuen Testament. Wir finden nur noch geheiligte Menschen. Das Heilige zeigt sich nun nicht mehr in bestimmten Orten, Gegenständen oder Riten, sondern in dem von Heiligen Geist geprägten Leben eines gläubigen Menschen. Gott heiligt Menschen, gläubige Menschen. Und da sehen wir, Heilige sind nicht solche, die andere an Tugenden übertreffen. Heilige sind keine sittlichen Helden oder religiösen Genies. Heilige sind nicht solche, die ihre Seelenkräfte zur Höchstentfaltung gebracht haben. Heilige sind nicht Idealmenschen. Und sie sind erst recht nicht sündlos. Dieser heiligen Begriff, der hat sich vielleicht verbreitet durch eine der großen Kirchen in unserem Land, in dieser Welt, die ein anderes Heiligenverständnis hat. Da sind es Menschen, die etwas Besonderes geleistet haben. Die werden als Heilige bezeichnet. Die werden auf einen hohen Sockel gestellt und dann schauen wir zu ihnen hinauf und denken, so wie der kann ich nie werden. Das sind Heilige der römisch-katholischen Kirche, aber nicht Heilige des Neuen Testaments. Das sind es Menschen, die Gott beschlagnahmt hat. Heilige sind Menschen, die Jesus gehören. Heilig sein heißt nicht sündlos sein, sondern heilig sein heißt mit meinen Fehlern und Sünden und Schwächen Jesus, dem Heiligen, gehören. Darum geht es. Das wird die Frage sein in unserer Sterbestunde, wem wir gehören. Wer uns erkauft hat, wem wir wirklich eigentumsmäßig gehören. Nochmal der Satz. Heilige sind Menschen, die nicht sündlos sind, nicht perfekt, nicht ideal in diesem Sinn, sondern die mit ihren Fehlern und Sünden und Schwächen Jesus, dem Heiligen, gehören, weil sie sich ihm zu eigen gegeben haben, weil sie gesagt haben, hier bin ich, nimm mich so, wie ich bin, ich will dir gehören. Und jetzt nochmal die Frage, bist du heilig? Das heißt, gehörst du Jesus? Hast du dich ihm zu eigen gegeben? Bist du sein Besitz für Zeit und Ewigkeit? Hat er dich erkauft mit seinem Blut? Weißt du das? Bist du heilig? Dann verstehen wir vielleicht diese Frage besser. Nun kann auch jeder in seinem Herzen die Antwort geben. Wenn wir von Heiligkeit sprechen und von Heiligung, dann unterscheidet die Bibel vier Arten von Heiligung. Das wollen wir jetzt anhand von zwei Folien ein bisschen mitverfolgen. Es ist immer schwer, Dinge nur so übers Gehör zu erfassen. Wir haben noch andere Sinne, wir dürfen die Augen zu Hilfe nehmen. Und so sehen wir jetzt als erste Art der Heiligung, die uns die Bibel zeigt, eine vorlaufende Heiligung. So möchte ich das einmal nennen. Da kriegen wir Besuch, sehe ich gerade auf dem Gerüst. Da heißt es heute Morgen, er predigte aller Kreatur, Menschen und Tieren. Ja, eine Katze hat sich verirrt. Manche sagen, Gott ist ein höheres Wesen, das stimmt nicht. Eine Katze auf einem Gerüst, das ist ein höheres Wesen, aber nicht der Gott der Bibel. Das sehen wir ein höheres Wesen. Aber wir hoffen, dass sie wieder gut runterfindet und wollen uns nicht weiter ablenken lassen. Also, vorlaufende Heiligung. Es gibt eine Art von Heiligung, die beginnt bereits vor dem Christwerden. Der Heilige Geist arbeitet nicht erst von dem Augenblick der Bekehrung an uns, er arbeitet schon lange vor der Bekehrung an uns. Er arbeitete an uns lange bevor wir zum Glauben kamen und neues Leben empfingen. Paulus schrieb einmal den Galatern, dass er schon von Mutterleib an abgesondert, ausgesondert war, um einmal das Evangelium zu verkündigen. Der Heilige Geist hatte schon lange zuvor an ihm gearbeitet. Ich selber will mich da überhaupt nicht vergleichen mit dem Apostel Paulus, aber eine Parallele habe ich da entdeckt in meinem Leben. Als ich 1960 als dreijähriges Büblein auf dem Feld von einem Wagen überrollt wurde, von einem vollbeladenen Wagen, der mir quer über den Bauch gefahren war mit Vorder- und Hinterrädern, haben meine Eltern nicht mal mehr den Arzt gerufen, weil sie gedacht haben, das hat keinen Sinn mehr. Und dann war meine Tante da, eine Diakonisse, eine tiefgläubige Frau, und sie betete innig zu dem Herrn, dass er doch mein Leben erhalten möchte, und meine Eltern haben mitgebetet. Und als es mir nach einigen Stunden schon wieder besser ging, es war immer noch kein Arzt da gewesen, im Dorf gab es auch gar keinen bei uns, dann sagte meine Tante zu meiner Mutter, der Heiland hat noch etwas vor mit ihm. Und das war der Grund, warum Gott mein Leben erhalten hat. Es hätte auch damals zu Ende gehen können. Und da sehe ich auch etwas von vorlaufender Gnade, von vorlaufender Heiligung in meinem Leben. Und vielleicht ist es auch bei dem einen oder anderen von euch, der sagen kann, ja, da hat Gott seine Hand schon auf mich gelegt, schon lange bevor ich mich ihm zu eigen gab. Da hat er mich schon bewahrt. Da hat er mich schon gerufen. Da hat er schon Weichen gestellt. Jeder von uns, der in einem gläubigen Elternhaus groß werden durfte, der ist schon viel vorlaufende Gnade allein durch diesen Umstand gegeben. Aber es geht bei jedem Christen noch weiter zurück als wie vielleicht einige Jahre vor der Bekehrung. Es geht bei uns Christen zurück bis in die Ewigkeit mit der vorlaufenden Heiligung. Bitte schlagt mal mit mir auf den Anfang des 1. Petrusbriefs. Diese Stelle müssen wir unbedingt hier lesen. 1. Petrus 1. 1. Petrus 1. Gerade der Anfang des Briefes. 1. Petrus 1, Vers 1 und 2. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung in der Diaspora, steht hier im Griechischen, von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes des Vaters. Auserwählt nach Vorkenntnis. Bevor wir geboren wurden, in der Ewigkeit, hat Gott auserwählt nach Vorkenntnis. Das ist die Erwählung, von der die Bibel spricht. In der Heiligung des Geistes, da der Heilige Geist schon Heiligung bewirkt. Er hat schon abgesondert, nämlich für Gott, dass wir einmal für Gott leben sollten. Das begann schon bevor wir geboren wurden. Und zur Blutbesprengung Jesu Christi, dass wir einmal zu dem Kreuz kommen sollten und dort die Erlösung von Golgatha annehmen. Das finden wir hier ausgedrückt bei Petrus und auch an anderen Stellen im Neuen Testament. Ich weiß, dass das eine schwere theologische Frage ist mit der Erwählung. Da können wir jetzt heute Morgen nicht weitermachen. Das kommt ein andermal, auch im Römerbrief. Aber das wollte ich einfach zeigen. Heiligung beginnt schon lange bevor wir gläubig werden, schon in der Ewigkeit, nach Vorkenntnis Gottes. William MacDonald, dieser gesegnete Bibelausleger, erklärt diese Stelle folgendermaßen. Er sagt, vor der Zeit, also noch in der Ewigkeit, erwählte uns Gott, damit wir ihm gehören sollten. In der Zeit, jetzt hier in unserem Leben, sonderte uns der Heilige Geist ab für den Herrn. Dann gehorchten wir dem Evangelium, und sobald wir das taten, wurde uns der ganze Wert des vergossenen Blutes Jesu Christi zugerechnet. Das Bemerkenswerte hieran ist, dass diese Heiligung, von der Petrus spricht, bereits vor unserer Wiedergeburt stattfand. Darum sprechen wir hier von vorlaufender Heiligung. Kommen wir zu einem zweiten Aspekt. die stellungsmäßige Heiligung. Im Augenblick der Wiedergeburt eines Menschen wird er der Stellung nach geheiligt. Wie haben wir vorhin gesagt? Heilige sind Menschen, die Jesus gehören. Heilig sein heißt nicht sündlos sein, sondern mit meinen Fehlern und mit meinen Sünden Jesus, dem Heiligen, gehören. Wir haben Bekannte, die haben gestern geheiratet. Gestern war so ein schönes Datum, 9.9.95, das war ein optimaler Heiratstermin. Und dann haben die gestern geheiratet in Karlsruhe. Und ich erinnere mich an meine eigene Heirat, wie das ist, wenn man zum Standesamt geht. Man geht rauf und man hat den Ring noch an der einen Hand und man heißt noch so oder so. Und dann ist da eine Zeremonie und dann muss man ein Papier unterschreiben. Und dann tauscht man den Ring an die andere Hand und dann kamen wir die Rathaustreppe wieder runter und auf einmal waren wir verheiratet. Das kann man überhaupt nicht fassen. Da hinkt das Gefühl noch lange hinterher. Aber juristisch, der Tatbestand, man ist verheiratet. Wenn im nächsten Moment etwas passieren würde, die Frau würde Witwenrente bekommen. Es ist juristisch geregelt, man ist verheiratet. Auch wenn man vielleicht Monate braucht, um das so richtig zu realisieren. Man ist verheiratet, juristisch, auch wenn man es nicht gleich so auf die Reihe kriegt, im Gefühl und Gespür und so weiter. Und genauso ist das von dem Moment an der Bekehrung und Wiedergeburt. Wenn ein Mensch sich wirklich mit ganzem Vertrauen auf das Opfer Jesu Christi verlässt und Jesus Christus als Erlöser und Herrn annimmt, dann ist er ein Eigentum Jesu. Er ist in einem Bund mit ihm. Und von diesem Augenblick an ist er der Stellung nach ein Heiliger. Er gehört Jesus. Und wenn man dann meint, ja, wie kann ich denn heilig sein? Es ist doch noch so viel an mir, so viel Schwachheit und Versagen und noch so viel Sünde finde ich auch an mir. Da kam mal eine Frau zu Pastor Heinrich Kemner. Die hatte auch damit Probleme und konnte das nicht fassen, dass sie jetzt wirklich errettet sein soll und Jesus gehören und gewiss sein kann, dass sie angenommen ist. Sie konnte es nicht fassen, weil sie immer an sich runterschaute und sah noch so viel Versagen. Und wer von uns sieht es nicht? Und dann hatte diese Frau einen Hund. Und Pastor Kemner, der war sehr originell, der hatte eine Idee. Der sagte, Frau so und so, Sie haben den Hund gekauft. Hat der Hund auch Flöhe? Ja, was meinen Sie? Jeder Hund hat Flöhe irgendwann mal. Ja, der hat auch Flöhe. Dann hat er gefragt, gehören Ihnen jetzt auch die Flöhe? Sie haben den Hund gekauft, gehören Ihnen auch die Flöhe? Ja, die gehören mir auch jetzt. Also, der Herr Jesus Christus hat sie angenommen. Er hat sie erkauft mit seinem Blut, mit den Flöhen und Läusen und alles, was noch an ihnen ist. Es gehört alles ihm. Er hat uns angenommen, wie wir kamen zu ihm, mit allen Schwachheiten und Sünden und Versagen. Er hat uns angenommen. Wir dürfen kommen zu ihm, wie wir sind. Aber wir sollen nicht bleiben, wie wir sind. Irgendwann sollen dann die Flöhe weniger werden, bis sie vielleicht ganz aufhören. Also, die Bibel kennt die Stellung des Geheiligtseins in Christus Jesus. Wenn du Jesus gehörst, dann stehst du heilig, gerecht und unantastbar, ja sogar unanklagbar vor Gott, weil dir die ganze Gerechtigkeit Jesu Christi auf dein Konto gebucht wurde. Jesus Christus ist dir von Gott gemacht, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit und zur Erlösung. Er ist deine Heiligung. Er ist dein Garant. Darum schau nicht immer an dir runter, was da noch alles dran ist und wie viel noch fehlt und verglichen mit dem, wie weit der schon ist und wie kümmerlich das alles bei dir ist. Nein, hör auf damit. Schau auf den Herrn Jesus und auf sein Kreuz und auf die herrliche Stellung, in die er dich durch sein Opfer hineinversetzt hat. Dann wirst du Friede haben. Dann wirst du Gewissheit haben. Dann kannst du Sicherheit haben in Jesus Christus. Wenn du auf dich schaust, wirst du bald die Heilsgewissheit verlieren. Und sie wird immer schwanken, solange du auf dich schaust. Aber wenn du auf ihn schaust, auf das vollbrachte Werk, dann kannst du wirklich sicher sein. Ein Liederdichter hat das so ausgedrückt: Wenn ich mich selbst betrachte, dann wird mir Angst und Weh. Wenn ich auf Jesus achte, dann steige ich in die Höhe. Dann freut sich mein erlöster Geist, der durch das Blut des Lammes gerecht und selig heißt. So, nun können wir wählen, was wir machen wollen. Auf uns schauen oder auf den Herrn schauen, auch im Blick auf unsere Heiligung. Die Heiligen in der Bibel, die waren auch nicht immer so völlig heilig. Weder die Römer, an die Paulus schrieb, noch die Epheser, noch die Philipper, geschweige denn die Korinther. Wie wir wissen, ging es in Korinth teilweise drunter und drüber. Und doch beginnt Paulus seinen Brief an diese Korinther mit den Worten: Paulus an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Und wenn der Apostel Paulus heute einen Brief an die Gemeinde in Mannheim schreiben würde, in der Edisonstraße, die sich dort versammelt, dann würde er schreiben: Paulus an die Gemeinde Gottes, die in Mannheim, in der Edisonstraße zusammenkommt, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Das würde er schreiben, ganz gewiss. Warum kann er diese Leute so bezeichnen oder uns? Ist das Schmeichelei? Oh nein. Weil die Korinther und die Römer und die Mannheimer und Singener und wer das ist, weil sie geheiligt sind, waren und sind durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi, wie das der Hebräerbrief auch sagt, an anderer Stelle. Da heißt es, denn er hat mit einem Opfer für immer vollendet, die geheiligt werden. Am Kreuz ist nicht nur unsere Errettung geschehen, da ist auch schon unsere Heiligung geschehen und unsere Erlösung, das alles war am Kreuz. Das ist unsere stellungsmäßige Heiligung. Wir stehen heilig und gerecht vor dem Vater, weil uns die Gerechtigkeit und Heiligkeit Jesu Christi durch den Glauben zugerechnet wurde. Nicht, weil wir an uns irgendetwas vorzuweisen haben, Werke oder Qualitäten oder Tugenden, oder weil wir so viel beten und ringen und weinen und fasten und laufen und tun. Nein, nicht deswegen. Um Jesu willen. Um Jesu willen. Und das gilt es aus der Schrift heraus zu erkennen. Das gilt es auch gegen unser Gefühl und unter Umständen sogar gegen unseren Verstand, gegen unser falsches Denken, zu glauben, einfach zu glauben, weil es das Wort Gottes sagt. Und das gilt es auch gegen alle Anfechtungen und Einflüsterungen des Teufels festzuhalten, bis in die Sterbestunde hinein. Der alte Evangelist Krupka, der hat einmal in der Gemeinde, in der ich früher tätig war, in Karlsruhe in der Gartenstraße, als 90-Jähriger gepredigt. Ich habe ihn auch noch als 95-Jährigen predigen hören. Das war ein Urgestein, das kann ich euch sagen. Bruder Bollig, so ähnlich wie du. Ja. Und da stand er vorne, der brauchte als 95-Jähriger kein Mikrofon. Da konnten auch noch die über 80-Jährigen gut verstehen, ohne Mikrofon. Und da stand er da in Karlsruhe und predigte, und da erzählte er, wie er 2 Jahre zuvor als 88-Jähriger eine schwere Operation hatte und auf Leben und Tod im Krankenhaus lag, in der Intensivstation. Und dann sagte er, dass in dieser Zeit, im hohen Fieber, Anfechtungen da waren. Er, der gesegnete Evangelist, durch den Tausende zum Glauben gekommen waren, Schwiegersohn von Moderson, dass er Anfechtungen hatte und dass auf einmal Sünden aus der Jugend ganz groß vor ihm standen und aus seinem langen Leben. Und da war nichts mehr mit guten Werken, die er getan hatte, und Evangelisationen, die er gehalten hatte. Da war nur eins, was ihn in diesem Augenblick half. Der Geist Gottes stellte ihm das Kreuz Jesu Christi vor Augen und er konnte die Wahrheit fassen, auch in diesem Zustand. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das wird bleiben auf dem Sterbebett, sonst nichts. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, das macht uns rein von aller Sünde. Kannst du das glauben heute Morgen? Auch in der Anfechtung, in der du vielleicht stehst, kannst du das glauben? Ich bin ein völlig verlorener Sünder in mir, vor einem heiligen Gott unwürdig, aber ich bin in Jesus Christus rein und heilig und gerecht vor dem Vater, jetzt in diesem Augenblick, ganz gleich, was noch an mir klebt. Und wenn ich gestern einen Streit hatte mit meinem Ehepartner, und wenn heute Morgen Trouble war mit den Kindern, und wenn in der letzten Woche im Geschäft was ganz daneben gegangen ist. Trotzdem, ich gehöre Jesus und dabei bleibt es. Das ist meine Stellung in Christus. Denkt an das Rathaus, juristisch besiegelt und dabei bleibt es. Wenn man geheiratet hat, muss man auch noch lange lernen, wirklich als Eheleute zu leben. Aber juristisch ist das in einem Augenblick passiert. Darum sprechen wir von stellungsmäßiger Heiligung. Das ist unsere Stellung in Jesus Christus vor Gott, von jedem Christen, der errettet ist, der wiedergeboren ist, der dem Herrn gehört. Jetzt kommt aber etwas Drittes. Es bleibt nicht dabei stehen, bei dieser stellungsmäßigen Heiligung. Jetzt setzt ein die wachstümliche Heiligung. Von dem Augenblick an, wo wir Jesus gehören, beginnt die wachstümliche, praktische Heiligung unseres Lebens. Während es auf der einen Seite viele Stellen in der Schrift gibt, die davon sprechen, dass wir geheiligt sind, gibt es aber auf der anderen Seite manche Forderungen im Neuen Testament, dass wir heilig sein sollen. Wenn wir die verschiedenen Arten der Heiligung nicht unterscheiden, werden wir das als sehr verwirrend empfinden. Aber es ist nicht schwer, wenn wir das auseinanderhalten. Das eine ist stellungsmäßige Heiligung in Christus und jetzt sind wir bei der wachstümlichen, praktischen Heiligung. Das meint, was wir in unserem täglichen Leben sein sollen, was wir leben sollen, in Ehe, in Familie, in Beruf, in dieser Gesellschaft, so wie wir leben sollen. Da hat das Neue Testament viel zu sagen. Wir sollten ein Leben der Absonderung führen, weg von der Sünde und dem Bösen und nur für Gott da sein. Das heißt wachstümliche Heiligung. Und wo immer wir in der Schrift Ermahnungen zur Heiligung finden, können wir sicher sein, dass dieser wachstümliche, praktische Aspekt der Heiligung gemeint ist. Zum Beispiel schreibt Paulus den Korinthern: Wir wollen uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Seine Ermahnung zur praktischen Heiligung. Befleckung des Fleisches entsteht durch unmoralischen Lebenswandel. Befleckung des Geistes geschieht immer dann, wenn wir über unsere Fantasie von innen oder von Eindrücken über unsere Sinne von außen beschmutzt werden. Das heißt, bestimmte Zeitschriften und Filme können unseren Geist ebenso beflecken wie Musik von den Rolling Stones oder Mozarts Zauberflöte. Das ist die Nationalhymne der Freimaurer, wer das noch nicht gewusst hat. Mozarts Zauberflöte. Mit dem gleichen Anliegen der praktischen Heiligung wendet sich Petrus an die Gläubigen. Petrus schreibt: Wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so seid auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel. Das ist eine Ermahnung, ein Appell an uns. Darum kann es nur um wachstümliche Heiligung gehen, dass wir das jetzt auch ausleben sollen, was wir in Jesus Christus bereit sind. Und auch der Abschnitt im Römerbrief, den ich heute eingangs gelesen habe, den ich heute nicht so Vers für Vers auslegen möchte, sondern einfach in diesen Gesamtzusammenhang des Themas Heiligung stellen. Der hat das zum Ausdruck gebracht. Wir waren vorher Sklaven der Ungerechtigkeit, aber jetzt sind wir Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Hier im Römerbrief wird betont, dass es bei der biblischen Heiligung nicht nur darum geht, sich von der Sünde fernzuhalten, das ist eine Hälfte, sondern dass wir Gläubigen gleichzeitig unser Leben Gott weihen sollen und unsere Hände und Füße ihm zum Dienst weihen sollen. Schaut, es entwickelte sich im Lauf der Kirchengeschichte wiederholt ein falsches Verständnis von Heiligung. Zum Beispiel auch im alten Pietismus und teilweise auch noch im neuen, nämlich Heiligung ist, wenn ich mich völlig von Sünde und Welt absondere und in meiner Stube sitze und nichts mehr an mich heranlasse und da ganz, ganz heilig vor mich hinlebe. Wie mir mein Bruder aus dieser Richtung gesagt hat, mein Wohnzimmer hat noch kein Ungläubiger betreten. So nach dem Motto, ja. Ist er dann heilig im biblischen Sinn? Nur halb. Da fehlt die andere Seite der Münze. Heiligung heißt, dass ich mich von der Sünde abwende und mich dem Herrn zuwende und mein ganzes Leben ihm zur Verfügung stelle für den praktischen Dienst in dieser Welt. Nicht nur mich von Sünde fernhalten, sondern Im Gegenteil, meine Glieder, meine Hände, meine Füße, meine Lippen dem Herrn zur Verfügung stelle, ihm weihe. Darum geht's hier in Römer 6. Nun lasst mich zum Schluss noch einen letzten wichtigen Aspekt im Blick auf Heiligung ansprechen. Wir werden, das vierte noch nicht, Bernd, das kommt gleich, ja. Wir werden als Christen dem Herrn Jesus nicht ähnlicher, wenn wir nicht sehr enge Gemeinschaft mit ihm haben. Anders ausgedrückt, wenn wir ihn nicht anschauen. Wir finden diese Wahrheit in 2. Korinther 3, Vers 18 ausgedrückt. Die Stelle möchte ich bitte noch mit euch aufschlagen. 2. Korinther 3, 18. Da schreibt der Apostel: Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an, des Herrn Jesus ist hier gemeint. Wir wachsen in der Heiligung dann, wenn wir uns mit dem Herrn beschäftigen, mit dem Herrn Jesus. Wir werden nämlich immer dem ähnlicher, was wir verehren. Das ist ein Prinzip, ist ein Grundsatz. Dem, was wir verehren, dem werden wir ähnlich. Wenn wir heimlich den Reichtum lieben, werden wir automatisch immer materialistischer. Wenn wir im Herzen irgendeinen Machertyp bewundern, dann werden wir auch immer mehr die Ellbogen benutzen. Das, was wir verehren, das prägt uns. Dem werden wir ähnlicher. Es kann ganz tief im Herzen verwurzelt sein, dass wir irgendetwas verehren, und das prägt uns. Wenn wir aber den Herrn Jesus verehren, wenn wir wirklich ihn lieb haben und täglich mit ihm allein Zeit verbringen, vor allem in der Anbetung, dann werden wir verwandelt in sein Bild. Das, was ich anschaue, das gewinnt Macht über mich, das prägt mich. Wenn ich auf meine Probleme schaue, werde ich davon geprägt. Auf meine Ängste und Sorgen werde ich davon geprägt. Wenn ich immer nur auf Menschen schaue, werde ich davon geprägt. Wenn ich immer den neuesten gesellschaftlichen Mode nachspringe, werde ich davon geprägt. Aber wenn ich auf den Herrn Jesus schaue, dann werde ich von ihm geprägt. Wir werden ihm ähnlicher, ganz gewiss. Man beobachtet es sogar bei älter gewordenen Ehepaaren, wie sie manchmal sogar einander ähnlich werden, bis in das Gesicht, dass die Gesichter sich einander ähnlich geworden sind. Habt ihr das auch schon beobachtet? Da schaue ich immer bei älteren Leuten, ob sie ähnlich geworden sind, wo ich da Ähnlichkeiten entdecken kann. Das ist so, wenn man sich lieb gehabt hat, viele Jahrzehnte lang, das prägt und das verändert bis in die Physiognomie, wie das die Schwaben sagen, ja, bis in das Angesicht hinein. Und deswegen wollen wir fest auf den Herrn Jesus schauen. Dann werden wir ihm ähnlicher. Aber es ist ein Prozess. Es geht nicht von heute auf morgen. Der Heilige Geist bewirkt diese Umwandlung nicht auf einmal, sondern von einer Herrlichkeit zur anderen. Ist das dein Anliegen? Oder bist du zufrieden mit dir selbst? Meinst du, bin schon recht? Der Herr kann doch mit mir zufrieden sein. Oder ist das dein Herzensanliegen, Herr Jesus? Ich möchte dir doch wachstümlich ähnlicher werden. Ich will doch nicht der Alte bleiben. Verändere mich doch durch dein Wort. Und indem ich mit dir in engster Lebensgemeinschaft lebe und dich anschaue. Christen werden also durch das Wort Gottes immer wieder zu einem geheiligten Lebenswandel aufgefordert. Wir können nicht sagen, prima, ich bin ja in Jesus gerecht, also kann ich leben, wie ich will. Nein, unsere Väter haben gesagt, Heiligung heißt, werde, was du bist. Sie meinten, werde, was du in Jesus der Stellung nach schon bist. Du bist in ihm heilig und gerecht vor dem Vater. Nun werde es auch, nun lebe auch so, wie es deiner Stellung entspricht. Und jetzt dieser letzte, vierte Aspekt, den ich nur der Vollständigkeit halber noch erwähnen will. Die Bibel zeigt uns auch noch etwas von vollkommener Heiligung. vollkommene Heiligung. Hier in diesem Leben werden wir die nicht erreichen. Der Stellung nach ja, aber im Wachstümlichen, im Praktischen nicht. Und diese vollkommene Heiligung ist für uns Gläubige noch zukünftig. Wenn unser Herr Jesus Christus zur Entrückung der Gemeinde kommt, von der wir zu Beginn auch gehört haben, wenn er seine Braut heimholt, dann werden wir unsere endgültige Heiligkeit haben. Wie es der Apostel Paulus einmal meisterhaft beschrieben hat, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So spricht er von der Gemeinde, ihr Lieben, von uns. Da sind wir eingeschlossen. Und auch Johannes hatte diese Schau. Er schreibt, wir wissen, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist unser Ziel. Wir wollen einmal sein, wo er ist im Himmel, und wir wollen sein, wie er ist, völlig heilig, abgesondert für den Vater, völlig gerecht. Ist das nicht ein herrliches Ziel? Darum lasst uns heute dem Frieden mit allen nachjagen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Hebräer 12, Vers 14. Lasst uns nach dem, was wir jetzt miteinander gehört haben, aufstehen, wenn es gesundheitlich geht, und wir wollen dem Herrn danken. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du völlig heilig und abgesondert gelebt hast für den Vater. Du warst nie für die Sünde da, nie für die Vergnügungen dieser Welt. Du warst völlig dem Vater zugewandt. Danke, Herr Jesus, dass du dich selbst geheiligt hast für uns und dass du gestorben bist am Kreuz von Golgatha, dass du dort auch unsere Gerechtigkeit und Heiligkeit geworden bist, dass wir sie im Glauben annehmen durften, dass sie uns jetzt zugerechnet ist. Herr, in uns ist keine Heiligung. Wenn wir ehrlich sind, es ist nicht viel los mit uns, es ist nicht weit her mit unserer Heiligung. Aber du bist unsere Heiligung. Wir stehen auch jetzt in diesem Augenblick in dir vor dem Vater. Das ist unsere wunderbare Stellung. Herr Jesus, aber nun lass uns aus dieser Stellung heraus in der wachstümlichen Heiligung, im praktischen Leben mit dir, doch vorwärts kommen. Lass uns doch nicht so bleiben, wie wir sind. Hilf doch, dass wir verändert werden in dein Bild hinein, dass wir schöner werden, heiliger und herrlicher werden, dass wir dir Ehre bereiten. Und danke auch für diese wunderbare Zielaussicht, die wir haben, dass wir vollkommene Heiligung erreichen werden an dem Tag Jesu Christi, wenn du kommst. Danke für diese biblische Lehre von der Heiligung. Hilf, dass sie uns weiterbringt, dass wir sie in unserem Herzen fest verankern können, dass sie uns auch hilft, dass wir in der Heilsgewissheit und Sicherheit der Erlösung leben können, dass wir auch gerüstet sind für Anfechtungen und Stürme unserer Nachfolge. Amen.